Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Advent, Adventus Domini genauer gesagt, also die Ankunft des Herrn, das ist die Bezeichnung dieser Jahreszeit, in der wir Christinnen und Christen uns auf das Fest der Geburt Jesu vorbereiten. Und zum anderen ist es eine Fastenzeit. In der Liturgie ist die Verwandtschaft zur Fastenzeit vor Ostern noch heute an der liturgischen Farbe des Paraments zu erkennen, der Farbe Violett. Im Mittelpunkt unseres heutigen Predigttextes aus dem Lukas-Evangelium steht der Vater von Johannes des Täufers, Zacharias. Das heißt so viel, Jahwe hat sich an mich erinnert. Er ist Priester, seine Frau heißt Elisabeth. Das Paar ist unfreiwillig kinderlos. Die Mutter Elisabeth ist, wie es heißt, fortgeschritten in ihren Tagen und sie leidet darunter, kinderlos geblieben zu sein. Und dann wird uns berichtet, dass Zacharias eine Begegnung mit dem Engel Gabriel hatte. Es geschah etwas Unfassbares. Der Engel kündigt ihm die Geburt eines Sohnes an, der ein Wegbereiter des Messias sein wird. Es heißt da, der Engel spricht, ihr werdet einen Sohn bekommen, er soll Johannes heißen. Und dieser Sohn wird Großes tun. Er wird viele Israeliten zum Herrn, ihrem Gott, bekehren. Zacharias hat Zweifel. Für mich nur allzu verständlich. Er glaubt dem Engel nicht und sagt, ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist im vorgerückten Alter. Der Engel reagiert darauf unnachsichtig. Du wirst stumm sein und nicht mehr reden können, bis zu dem Tag, an dem alles eintrifft. Warum diese scharfe Reaktion des Engels? Wer dem Boten nicht glaubt, vertraut dem Herrn auch nicht. Er bestraft Zacharias für den Glaubensungehorsam, letztlich gegenüber Gott. An diesem Tag der Begegnung durchkreuzt der Engel alle Pläne des Zacharias. Als Priester hatte er die Aufgabe, das Räucheropfer darzubringen. Es ist ein Symbol für die Gebete des ganzen Volkes. In diesem Augenblick ist Zacharias der Mittelpunkt der gesamten jüdischen Gemeinde. Das Volk hatte sich zum Gebet vor dem Tempel versammelt und wartete auf den Priester. Es ist seine Aufgabe und zugleich große Ehre, das Volk zu segnen. Das konnte er nun nicht mehr. Gott nahm ihm die Stimme. Das Wichtigste, was ein Priester für sein Amt braucht, ist seine Stimme. Wie soll das nun mit Zacharias weitergehen? Wie soll er seinen Dienst weiter ausüben? Mit Zeichensprache versucht er sich zu verständigen. Sonst geht nichts mehr. Er ist stumm. Es vergehen nun 9 Monate dieses Stummseins. Was mag ihn in diesen 9 Monaten bewegt haben? Als sein Sohn geboren wird, schreibt er auf eine Tafel, dass sein Sohn Johannes heißen soll, eben nicht Zacharias, wie es die Erwartung aller war. Es ist Brauch, einen Namen zu wählen, der in der Ahnenfolge vorkommt. Als sie aber von Elisabeth hören, dass dieser Junge Johannes heißen soll, können sie es nicht glauben. Aber ab diesem Moment wurde der Mund des Zacharias geöffnet. Erfüllt mit dem Heiligen Geist, preist er Gott mit seinem Lobgesang. Dieses Benediktus, dieser Lobgesang, ist voller Zitate aus dem Alten Testament. Zacharias hat in diesen 9 Monaten eine so intensive Zeit mit Gott erlebt und ist so erfüllt, dass es aus ihm nur so heraussprudelt, als er widersprechen kann. Er lobt Gott nicht nur für seinen Sohn, das könnten wir ja noch gut verstehen. Nein, Zacharias lobt Gott dafür, dass Gott der Herr ist. und dass dieser Herr sein Volk auf der Erde besucht und erlöst. Denn er hat besucht und erlöst sein Volk, so heißt es da. In der Evangeliumslesung bei Lukas Kapitel 1 haben wir gehört, wie es mit Zacharias weitergeht. Ich möchte auf 4 Themenschwerpunkte seines Lobgesangs hinweisen. Also zunächst, ich hatte es schon gesagt, fordert Zacharias uns Menschen auf, Gott zu loben. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Und weiter, er nennt den Grund, warum Gott zu loben ist. Denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Ja, er hat dich und mich aufgesucht, um uns zu erlösen. Und drittens, Zacharias weist auf Gottes Treue und beschreibt die Erlösung Israels durch den Messias. Er verweist auf den Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Dabei verbirgt sein Name gewissermaßen die Treue Gottes. Zacharias heißt, wie gesagt, so viel wie Jahwe hat sich erinnert, eben auch an seinen Bund. Es heißt da, wie er verheißen hat von alters her durch den Mund seiner heiligen Propheten, um Erbarmen zu üben an unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Und weiter, er beschreibt in prophetischer Weise das Amt seines Sohnes Johannes, der dem Herrn vorangehen wird und seinen Weg bereiten wird. Die Bibel des Zacharias und die Bibel Jesu waren die Schriften des Alten Testaments. Zacharias ist der Zusammenhang zu diesen Schriften wichtig. Er zitiert aus den Psalmen und Propheten. Über Johannes heißt es später, Johannes wuchs heran und wurde stark im Geist. Er lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er öffentlich in Israel auftrat. Die Einzelheiten sind historisch unsicher, aber dass sich der Täufer sowohl mit den Vertretern der Synagogen und deren Lehre als auch mit der Politik anlegte, dass er sich die Vertreter des Jerusalemer Tempelkultes sowie Herodes und dessen Frau zum Feind gemacht hat, das ist höchstwahrscheinlich. Im Matthäusevangelium wird uns berichtet, dass er eines gewaltsamen Todes starb. Johannes wird die Menschen auf das Licht Gottes und den Weg des Friedens hinweisen. Das aber heißt, er wird auf den hinweisen, der in der Krippe geboren und am Kreuz hingerichtet werden wird und der am dritten Tage auferstehen wird und uns erlöst hat vor der Macht des Todes. Das ist das Fundament unseres Glaubens. Hier begegnet uns eine Sicht auf Gott und die Welt, die von großem Sinn für Realität geprägt ist. Die Welt ist eben nicht das Paradies, denn die von Gott für gut befundene Schöpfung ist doch radikal von Gott unterschieden. Unser irdisches Leben ist endlich und sterblich. Es lebt unabdingbar auf Kosten von anderem Leben und es ist nicht nur voll von Leid und Not, es ist auch voller Bosheit, Hass, Feindschaft und destruktiver Gewalt. Die Allmacht Gottes besteht nun daran, uns Menschen auf die guten Wege der Liebe, der Gerechtigkeit, der Barmherzigkeit, der Freiheit und des Friedens zu führen. Gottes Allmacht ist die Macht, auch aus Leiden und Not Neues und Gutes zu schaffen. Gottes Allmacht hat in Jesus Christus den Tod überwunden. Das Licht tritt ein in eine Welt, die die Finsternis der Sünde und des Todes aushalten muss, damals und heute. Deshalb war und deshalb bleibt die große Freude, die das Licht Gottes weckt, eine ernste Freude. Sie ist tiefe Freude, kein Spaß oder bloßes Vergnügen. Aus dieser tiefen Freude des Advents heraus singen wir beides, mit Ernst um Menschenkinder und Tochter Zion, freue dich. Wir singen, die Nacht ist vorgedrungen und wie schön leuchtet der Morgenstern. Wie offenbart er sich uns? Die wenigsten von uns erhalten eine Botschaft durch einen Engel. Bei vielen Paaren ist der Wunsch nach Kindern unerfüllt geblieben. Und wie groß ist unsere Hoffnung mit Blick auf die Ankunft unseres Herrn? Die meisten von uns haben die Adventszeit schon vielfach erlebt. Vielfältig sind die Erwartungen der Ankunft unseres Herrn in unserem Leben. Was steht für uns im Mittelpunkt? Wir kommen aus unterschiedlichen Lebenszusammenhängen. Da richtet sich die Hoffnung auf die Heilung einer Krankheit oder auf die Heilung einer zerbrechenden Beziehung oder auf das Ende einer materiellen Bedrohung der Existenz oder auf das Ende der Pandemie und die Erfüllung der Hoffnung, dass wir auf die Impfstoffe richten oder auf Trost in tiefer Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen. Ja, mit so vielfältigen Erwartungen gehen wir auf die Geburt unseres Heilands zu. Unser Gott begegnet uns inmitten dieser vielen Situationen von Not, Leid, Verzweiflung und zugleich tiefer Freude. Eine bekannte Schriftstellerin kroatischer Herkunft, Jagoda Marinic, beschreibt ihre Hoffnung in unseren Tagen so: Ich kenne Hoffnung eher als Hoffnung auf etwas hin. Doch wie nie zuvor hoffte ich bei diesen Wahlen, ich füge hinzu den Wahlen in den USA, auf etwas weg. Ich hoffte auf das Scheitern von Donald Trump. Aus Angst vor einer Welt, in der Trumps Hassreden sich endgültig normalisieren könnten. Wir haben uns alle schon zu sehr an seinen Irrsinn gewöhnt. Natürlich endet der Trumpismus nicht mit dem Ende von Trumps Amtszeit. Doch nachdem die Stimmen ausgezählt waren, standen da Kamala Harris und Joe Biden auf der Bühne. Und es wurde spürbar, hörbar, sichtbar, wie viel Normalität die letzten Jahre abhanden gekommen waren. Wie viele Hoffnungen und Träume uns abhanden gekommen waren. Soweit das Zitat. Was erhoffen wir in diesen Tagen? Dass dort, wo Jesus in unser Leben kommt, die Welt heller und heiler wird. Dass wir uns für seine Gegenwart in unserem Leben öffnen. Dass wir ihm entgegengehen und bei ihm Geborgenheit, Trost und Freude erfahren. Dass wir glauben können, was Zacharias uns prophezeit hat. Denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Also auch dich, also auch mich. Gott ist in Jesus Christus auf diese Welt gekommen. So hat es Zacharias vorausgesagt. So haben wir es erfahren und feiern es seit mehr als 2000 Jahren. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Diese Gewissheit schenke uns Gott. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.